20. September 2024, Niederösterreich. Nach 24 Stunden Starkregen kapituliert die Kanalisation. Sie kann kein Wasser mehr aufnehmen und überflutet Straßen und Häuser. In einem fleischverarbeitenden Betrieb stehen die Wassermassen nach kurzer Zeit Meter hoch. Der Wasserpegel übersteigt LKWs, Gebäude und die sensiblen Anlagen. Ein Schaden in Millionenhöhe entsteht und die Produktion fällt für unbestimmte Zeit aus. In seiner Verzweiflung ruft der Betriebsleiter seinen Facility-Management-Partner an. Der ist verantwortlich für den sicheren, nachhaltigen und effizienten Betrieb von Gebäuden und Anlagen. Kurz, dafür, dass alles läuft. Sein Vorwurf: Sie sind verantwortlich. Warum waren Sie nicht vorbereitet? Der FM-Geschäftsführer steht fassungslos vor den Trümmern und fragt sich: Hätte ich das vorhersehen müssen? Waren wir nicht ausreichend vorbereitet? Wir versprechen unseren Kunden doch immer einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Und wird das in Zukunft öfter passieren? Ich bin Bernd Stampfl und Sie hören den FM-Talk, den Zukunftspodcast der FM-Branche. In diesem neuen Format besprechen wir Antworten auf die existenziellen Zukunftsfragen, die die Facility Manager in Österreich umtreiben. Wir, das ist die Facility Management Austria und ihre global agierende Schwester, die IFMA. Unser Jahresschwerpunkt 2026 ist die Klimawandelanpassung. Denn das Klima ändert sich. Aber was bedeutet das für unsere Gebäude und die vielen Millionen Menschen, die sich darin aufhalten? Welche Services werden nötig sein? Und welche Chancen ergeben sich daraus für die Unternehmen, die FM anbieten? Mein heutiger Gast ist Susanne Formanek. Sie weiß, wie wir Gebäude klimafit machen, und zwar bevor der nächste Starkregen kommt. Susanne, schaffen wir die Transformation noch rechtzeitig?
Es sagen auch einige Experten und Expertinnen, dass sich das nicht ausgehen wird. Ja, wir kommen nicht in die Gänge und die fehlen uns natürlich alle diese Sanierungen und alle die Neubauten.
Susanne Formanek, herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Susanne Formanek hat einen ganz bunten Lebenslauf von Holzwirtin, wenn es überhaupt die richtige Bezeichnung ist, aber BOKU-Absolventin, ja. Und dann über ganz viele Stationen. Und mir ist heute am Sanierungsgipfel wieder mal bewusst geworden, in wie viel Organisationen, Institutionen du drin bist. Ja, also ich nenne jetzt nur zwei oder drei davon. Grün statt Grau, ein Innovationslabor eigentlich für das Thema Gebäudebegrünung. Renovate, ein Innovationslabor, so wie ich es verstehe, für den Bereich Gebäudesanierung. Und dann gibt es noch das Institut für Bauökologie, glaube ich.
Baubiologie.
Baubiologie,
ja.
So heißt es. Genau. Ich würde gerne starten mit einem Rückblick in eine Zeit, die nicht einfach war. Ich bin auch heuer wieder drauf gekommen. Jetzt haben wir April 2026. Ich habe gestern in den Nachrichten das Wetter in der Zeit im Bild verfolgt. Und da hat es geheißen, so einen trockenen Frühling hatten wir noch nie, zumindest seit wir diese Dinge messen. Und das hat mich so ein bisschen an den Sommer 2024 erinnert, der in Wien anfänglich unglaublich heiß war. Also wir hatten damals, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 45 Hitzetage, also Tage über 30 Grad. Das heißt, es war ein extrem heißer Sommer und im September hat sich das dann radikal geändert und wir hatten plötzlich mit Starkregenereignissen zu tun, die dazu geführt haben, dass die Westbahn nicht mehr betrieben werden konnte. Der Bahnhof im Tullnerfeld ist abgesoffen, wenn man das so sagen kann. Eine Menge Leute haben irgendwie ihre existenzielle Grundlage in ihren Häusern verloren. Und meine Frage: Wie würde das denn heute ausschauen? Haben wir daraus was gelernt? War das eine Erwachung? War das ein Weckruf zum Thema klimafitter Gebäudebestand?
Mhm. Vielen Dank, dass ich hier heute zu Gast sein darf. Das Jahr 2024 war auch für mich persönlich eigentlich ein sehr ausschlaggebendes Jahr, weil ich habe damals in St. Pölten gelebt. Mhm. Und wir haben uns entschlossen, dann wegzuziehen. Aus dem Grund, weil eben Westbahn und Co. einfach nicht mehr gefahren ist und wir eigentlich nicht mehr angebunden waren. Zudem haben wir eigentlich live und vor Ort mitbekommen, wie wenig hier wir vorbereitet sind. Und das war, also für mich war das wirklich ein Weckruf, ja, so wie du sagst. Es war wirklich ein Weckruf. Es war auch die Kommunikation natürlich hier nicht gut genug. Es war die Vorwarnung nicht gut. Und das heißt, wir sind eigentlich nicht vorbereitet. Es hat sich aber viel getan. Es ist doch jetzt nicht ganz, aber 1,5 Jahre her. Und ich glaube, wir haben verstanden, dass wenn es einen sehr extrem heißen Sommer gibt, dass die Wärmetemperaturen jetzt physikalisch hier, und das hat mich lustigerweise gestern in der Früh jemand gefragt, mitten am Hundespielplatz, das war ganz lustig. Und da habe ich es noch einmal erklärt, sage ich, wärmere Temperaturen, eine warme Temperatur führt dazu, dass natürlich hier die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass das öfter kommt, weil es dann zu einem heftigeren quasi Regenschauer kommen kann. Und da müssen wir natürlich vorbeugen. Mhm. Ja, und da war sicherlich 2024 ein sogenannter Weckruf. Dazwischen hat es jetzt sehr viele Evaluierungen gegeben. Was ich weiß, sind in St. Pölten allein 2500 Häuser betroffen gewesen. Ja.
Jetzt sagt man ja zum Gebäudebestand, also ein Problem damals war ja, dass unsere Häuser und unsere Bahnhöfe und unsere Infrastruktur eigentlich nicht für das gebaut sind. Ich glaube, das Stichwort heißt ein bisschen Klimaresilienz. Ja? Wie gut haltet unsere Infrastruktur diese neuen Rahmenbedingungen aus? Es gibt einen ganz netten Klimafahrplan der Stadt Wien. Das ist eine nette Broschüre, wo tolle Sachen drinstehen. Das ist durchaus gut gemacht. Und da steht unter anderem drin, dass unser Gebäudebestand in Wien 2040 klimaresilient und klimaneutral sein soll. Klimaneutralität ist heute nicht so das Thema, aber die Klimaresilienz. Ja, also, und daher die Frage, wie fit, wenn man sich den Bestand anschaut, wie viel trennt uns noch von diesem Zielzustand?
Mhm. Ich komme auch international sehr viel herum und wir sind eigentlich in Österreich sehr gern gesehen mit unseren Kriterien, mit unseren Gebäudekriterien für Neubau. Mhm. Da sind wir sicher Vorreiter, wir wissen sehr gut, wie Passivhäuser gehen, wir wissen, wie wir Gebäude hier im Neubau so bauen, dass sie so wenig wie möglich Energie verbrauchen, dass ökologische Materialien eingesetzt sind, hier natürlich dann der Schulterschluss zum IBO. Aber im Bestand sind wir noch nicht klimafit. Also da sind wir noch am Weg und können eigentlich vom Neubau sehr lernen. Aber man muss auch die heutige Zeit sehen. Also wir kommen gerade vom Sanierungsgipfel. Du hast das alles live erlebt, diese vielen Diskussionen, die sie jetzt gerade laufen. Ich glaube, es ist jetzt auch eine sehr starke gerade Umbruchsituation gerade da, wo wir einfach erkennen, dass wir viel mehr Augenmerk auf den Bestand legen müssen. Mhm. Nicht nur wegen der Kreislaufwirtschaft, sondern weil der Bestand hier ist und weil wir jetzt gefordert sind, den Bestand in den nächsten Jahren zu sanieren. Und das eine ist, dass wir ihn sanieren müssen aufgrund von energetischen Vorgaben oder auch, weil wir natürlich wollen, dass eine erneuerbare Energie dazukommen. Aber das andere ist, dass wir es klimafit machen. Hm. Da sehe ich halt, also wenn ich mir auch die Gebäudezertifizierungen jetzt anschaue und da sehe ich, dass da noch ein Weg ist. Hm. Wir haben zwar zum Beispiel im Klimaaktiv haben wir den Grünflächenfaktor drinnen, aber wir haben zum Beispiel den Flauflächenfaktor nicht drin. Das heißt, das Wasser, das hier eigentlich sehr viele Schäden verursacht hat, gerade im Bereich St. Pölten, das wurde noch nicht so richtig bedacht. Mhm. Und das ganze Thema Regenwassermanagement, das nimmt erst jetzt so Fahrt an. Mhm. Wenn wir jetzt nach Berlin schauen zum Beispiel, wenn dort ein Dach saniert wird oder ein Neubau gebaut wird, dann muss man nachweisen, dass kein Tropfen in den Kanal geleitet wird. Das heißt, man braucht ein gutes Konzept mit Dachbegrünungen und einen Nachweis, dass hier das Wasser quasi zurückgehalten wird. Mhm. Wir sprechen von Wasserretention. Mhm. Soweit sind wir noch nicht. Also bei uns natürlich muss man auch berechnen und alle, die eine Fassaden- oder Dachbegrünung machen, machen es eigentlich noch nicht, weil sie es müssen. Also soweit sind wir noch nicht, ja, dass hier vorgegeben wird und gesagt, du musst einen Abflussbeiwert von haben, weil hier müssen wir einfach das Wasser zurückhalten, weil es wird zu viel Regen kommen.
Mhm. Um ein bisschen bei der technischen Lösung zu bleiben, ich wohne in einem typischen Mehrfamilienwohnhaus, Altbau, ehemaliges Zinshaus, mitten in Wien. Wie würde denn so eine Lösung ausschauen, jetzt in einem Satz beschrieben? Was muss dieses Gebäude, worauf muss ich mich einstellen? Was muss dieses Gebäude 2040 können?
Wenn es klimafit ist.
Ja, ja. Wenn es das ist, was die Stadt Wien sich als Ziel gegeben hat.
Ja, ja, also das eine ist, dass wir sagen, wir müssen dekarbonisieren. Mhm. Ich glaube, Energie und Dekarbonisierung, diese zwei Themen sind sehr stark im Moment. Das merken wir auch in der Bauwerksbegrünung. Das ist aber nicht alles. Das eine ist, dass wir umstellen auf erneuerbare Energie. Aber das andere ist, dass wir auch schauen müssen, dass diese Gebäude eben klimafit werden. Und da gehört nicht nur dazu, dass man hier die Gebäudehülle so gestaltet, dass sie tatsächlich resilient ist. Nicht nur mit Dämmungen, sondern auch in der Außenhülle so, dass es zum Beispiel Hagel abhält. Mhm. Wir haben extreme Schäden durch Hagel, durch Starkregenereignisse und durch Wind. Darf man nie vergessen, es gibt da in Österreich eine sehr gute Webseite, das ist die eHORA, also die heißt HORA, früher hat es eHORA geheißen, HORA. Das war auch meine Lieblingsseite in St. Pölten damals, wie wir überschwemmt worden sind, weil man sehr genau nachschauen konnte, wann kommt das Wasser, wo kommt das Wasser, wie stark ist es, und man kann es auch gleich für die Versicherung verwenden und kann nachher nachweisen, das war auch wirklich so. Die haben natürlich auch ihre Ratings dann angepasst. Aber wir haben noch das Thema eigentlich der sommerlichen Überhitzung. Mhm. Ich glaube, da haben wir in unseren Rahmenbedingungen sehr schön schon angepasst. Aber was mache ich jetzt mit einem Altbau, das hier vielleicht jetzt gerade auch noch 3-4 Jahre braucht, um hier zu dämmen? Es wird so heiß, dass man kaum drinnen quasi übernachten kann, weil was passiert in der Stadt in Wien? Es heizen sich die Materialien sehr stark auf und diese Gründerzeitenhäuser haben ja wirkliche Masse. Mhm. Das heißt, diese Masse, die hier verbaut ist, die übernimmt ja eine Funktion wie ein Backofen, nimmt die Wärme auf und in der Nacht, wo es eigentlich kühl geworden ist, früher immer, wie wir Kinder waren, wenn du dich erinnern kannst, da war 30 Grad, war da wirklich schon extrem, ja. Und in der Nacht sollte es eigentlich diese Hitze abgeben, sodass die Backsteine wieder kühler werden und dass sie den nächsten Tag wieder aushalten. Und das passiert aber nicht mehr. In der Nacht ist auch durch den Wind keine Abkühlung mehr gegeben und daher ist in der Nacht diese Masse ein richtiger Ofen und gibt dann erst die Wärme ab. Mhm. Das heißt, was wir tun müssen, ist, dass wir die Gebäude schützen vor dieser Hitze. Und da helfen zum Beispiel Beschattungssysteme. Die Stadt Wien, also weil du jetzt auch auf die Stadt Wien hingewiesen hast, hat eine sehr gute Förderung für Beschattungen zum Beispiel. Das ist das Erste, was man tun kann und soll. Und das ist auch nicht so teuer, Fensterbeschatten. Mhm. Fensterbeschattung ist die effektivste, die es gibt. Das heißt einmal die Sonne draußen lassen und sie nicht hereinholen, damit sich nicht die Räume aufheizen. Und das nächste ist in irgendeiner Form die Beschattung natürlich der Hülle, der Gebäudehülle. Am Dach ist das sehr gut möglich mit einer Dachbegrünung oder mit einer guten Dämmung. Eine Dachbegrünung ersetzt auch oft auch einige Zentimeter an Dämmung. Und jegliche Art von Begrünung in der Stadt hilft uns nicht nur Schatten zu spenden, sondern die Pflanzen haben eine besondere Gabe. Wenn ihnen heiß ist und das wird ihnen heiß, dann fangen sie an zu schwitzen. Das ist die sogenannte Evaporation. Und mit dem Sie hier Luftfeuchtigkeit oder Evaporation ausstreuen, kühlen Sie sich nicht selber, nur nicht nur selber, sondern auch die Umgebung. Mhm. Und daher sind Umgebungen, wo solche Häuser stehen, die Begrünungen im nahen Umfeld haben, auch zum Beispiel jetzt Fassadenbegrünungen, die Fassade jetzt hier quasi kühlen, aber auch beschatten, führen dazu, dass man in der Nacht kühlen kann, dass man die Fenster aufmachen kann und dass man hier Nacht lüften kann. Mhm. Das ist eines der wichtigsten Dinge in der Zukunft eigentlich, mit Wind und mit Kühle, die von draußen kommt, dann so wie wir es von Italien eigentlich gewohnt sind. Nur die haben halt auch schon die Hitze, so wie in Spanien oder so. Also in der Nacht kühlen und dann wieder alles zumachen und beschatten wieder, schauen, dass die Sonne wieder draußen bleibt den nächsten Tag in der Früh. Und so kommen wir halt tageweise über unsere 37 Grad hinweg, dass wir dort leben können.
Jetzt sieht man ja solche Lösungen durchaus auch schon in der Anwendung, wenn man durch die Stadt geht. Es gibt Fassadenbegrünungen, es gibt Solaranlagen, es gibt Solargründächer. Also ich glaube, das sind Lösungen, die sind da, die sind auch schon ausprobiert. Man kann die vervielfältigen. Wenn ich mir jetzt das Ziel 2040 klimafit vorstelle, dann muss das natürlich hochskalieren. Ja. Also es reicht nicht, wenn einzelne Häuser das machen oder diese Lösungen anwenden, sondern es wird ja viele davon brauchen. Ja. Also es gibt da so eine magische Zahl dieser Sanierungsrate. Ich kenne die, dass die schon seit Jahren wird gefordert, dass diese Sanierungsrate bei 3% liegt. Das ist so ein abstrakter Wert, aber wenn man sich das vorstellt, 3%, das bedeutet, dass in ungefähr 33 Jahren alle Gebäude saniert sind. Alle. Also haben wir einen komplett sanierten Gebäudebestand. Und ich glaube, wir liegen momentan also diese 30 Jahre, die gehen sich bis 2040 nicht aus und ich glaube, wir haben momentan irgendeine Sanierungsrate, die irgendwo bei der Hälfte herumdümpelt. Jetzt ist meine Frage, die Lösungen sind da, die Herausforderungen sind bekannt, die Ziele sind gesetzt. Ich habe ein bisschen Sorge, dass sich das alles nicht ausgeht.
Ja, ja, es sagen auch einige Experten und Expertinnen, dass sich das nicht ausgehen wird. Ja. Mhm. Weil mit jedem Jahr, das verstreicht, natürlich man sieht, wir kommen nicht in die Gänge und im Moment haben wir Minimum 25% Rückgänge. Also zu den letzten Jahr, am Anfang hatten wir sogar 60%. Und die fehlen uns natürlich, alle diese Sanierungen und alle die Neubauten. Ja, was braucht es dazu? Ich glaube, es braucht eine Priorisierung. Jetzt, die Stadt Wien hat das und die Stadt Wien ist da sicherlich ein großes Vorbild, weil sie hat auch die Hauskunft. Das ist einer der One-Stop-Shops in Europa. Haben andere Länder, also haben das ebenfalls dann etabliert. Das ist ein großer Vorteil, weil mit jedem Objekt kann man eigentlich sich an die Hauskunft wenden und kann ein Sanierungskonzept hier machen und kann quasi Beratung abholen, kann da mal schauen, wo stehe ich mit meinem Gebäude, vielleicht auch einen Energieausweis hier anfordern. Und das ist schon mal viel wert. Wir haben eine sehr starke Reglementierung seitens der EU. Das ist jetzt die EU-Gebäuderichtlinie, die jetzt gerade gekommen ist, die besagt, dass wir auch einen Renovierungspass in der Zukunft bekommen. Mit diesem Renovierungspass, also ich bin ja eigentlich immer ganz begeistert von dem, obwohl er jetzt noch nicht etabliert ist und er wird freiwillig sein. Aber im Grunde genommen sage ich, wenn ich jetzt an dein Gebäude denke und an deine Wohnung, du könntest einen Renovierungspass machen, könntest sagen, so, und ich weiß jetzt ganz genau, also jetzt geht sich auch finanziell bei mir halt nur mehr die Fenster aus. Ich schaue mir ganz genau an, wann kann ich was tun? Was muss ich wann tun? Weil wir dürfen nie vergessen, das, was wir jetzt nicht sanieren, das kommt zurück und wir müssen in der Zukunft dafür mehr zahlen. Mhm. Ein Dach, das heute nicht saniert wird, ist in der Zukunft noch teurer. Das müssen auch Wohnungseigentumsgemeinschaften verstehen. Die können nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, naja, dann tun wir halt gar nichts. Das hat bis jetzt auch funktioniert. Das funktioniert in der Zukunft nicht mehr. Und das muss man halt auch verstehen. Und das heißt, der Renovierungspass, dass man den einfach nimmt und einfach sagt, so, und das, was ich tun kann und die nächste Generation, die das dann erbt, das dann übergebt, die macht dann den Rest. Also eines der wichtigsten Dinge ist hier in Langfristigkeiten denken und in den Wertbestand der Gebäude. Und die Maßnahmen setzen, die uns eigentlich jetzt am schnellsten dekarbonisieren. Mhm. Und deswegen sind auch die Häuser jetzt gerade gefragt, die hier natürlich den schlechtesten Energiestandort hat. Mhm. Und auf der anderen Seite, also das eine ist die Energie und das andere ist natürlich die Sicherheit. Ja? Kann ich in dem Gebäude wirklich drinnen leben, wenn es wirklich einen sehr starken Regen gibt? Mhm. Also da glaube ich, braucht es noch einiges an Aufklärung, dass man hier auch, so wie ich es in St. Pölten gemacht habe, sich ganz genau anschaut und sagt, in welchem Gebiet bin ich? Die Banken machen das bereits. Wie schaut es aus in den nächsten 30 Jahren? Was kommt auf mich zu hier in dem Bereich? Bin ich in einer Risikozone? Mhm. Da haben wir früher nicht so darauf geachtet, aber das wird sehr wichtig werden.
Ja, glaube ich auch. Ja. Ich denke mir, irgendwann werden auch Versicherungen. Was hat denn derjenige, der sein Eigentum versichern will, was hat er alles unternommen, um solche Risiken abzuwenden? Also durchaus denkbar, dass irgendwann gewisse Gebäude gar nicht mehr versicherbar sind. Spätestens dann entsteht natürlich ein riesiger Druck. Ja, ich glaube, da muss viel passieren. Jetzt, ich würde gerne auf so ein bisschen einen Schwenk nehmen von den technischen Lösungen und den Rahmenbedingungen zu dem, was euch so interessant macht mit diesen Innovationslabors. Ja. Also ich habe jetzt verstanden, die technischen Lösungen sind da, oftmals sind Rahmenbedingungen schwierig, die Entscheidungsfindung oder die Willensbildung in so Eigentümergemeinschaften ist zum Beispiel auch nicht immer einfach. Das heißt, welche Rolle können da so Innovationslabors spielen? Und ich denke jetzt zurück an den Sanierungsgipfel, den wir da heute erlebt haben, oder ich habe ihn zumindest zum ersten Mal erlebt, da geht es um ganz viele Verbände, die irgendwie alle in dem Thema Sanierung drin sind und die man eigentlich zueinander bringen sollte, damit die miteinander reden. Ja. Was für eine Rolle spielen da eure Innovationslabors oder was ist eigentlich ein Innovationslabor? Ich kann mir was vorstellen, aber wie funktioniert sowas?
Ja, also das viele fragen dann auch und sagen, Innovationslabor, wo ist euer Labor? Wo geht man dann hin? aber ich glaube, mittlerweile ist ja doch jetzt schon über 10 Jahre, dass die Infrastrukturen hier oder das Instrument Innovationslabor am Markt ist. Innovationslabor ist etwas ganz, was ganz was Spezielles. Das ist ein Instrument in Österreich und die anderen Länder in Europa haben es uns auch nachgemacht, dass hier nicht nur die, also sagen wir so, Innovation per se natürlich fördern soll. Ja. Der Grundsatz ist aber, dass wir Lösungen, die wir heute brauchen, schneller umsetzen können. Ich sage es einmal so, ja. Und dazu benötigen wir vier Säulen. Das eine ist natürlich die Wissenschaft, das nächste ist natürlich die Wirtschaft, das andere ist die Politik, die öffentliche Hand und das vierte ist die Bevölkerung. Und wenn man sich jetzt in der Forschung zurückerinnert, wie es war vor 20, 30 Jahren, also ich bin eh schon so lange in der Forschung, dann war eigentlich die Bevölkerung selten oder eigentlich fast nie Bestandteil von Projekten. Und die Wirtschaft hat mitgemacht, aber die Förderung hat kurz vor dem wirtschaftlichen Ausrollen quasi, hat hier beendet. Und das hat zur Folge gehabt, dass die Forschungsergebnisse sehr oft einfach in der Schublade gelandet sind, was schön war für die Forschung, weil die haben ihre Publikationen gehabt. Aber auf der anderen Seite, der Markt hat da noch nicht so viel davon gehabt. Und mit den Innovationslaboren hat man das aufgebrochen. Man hat gesagt, alles, was wir tun, ist sehr lösungsorientiert. Alles, wo wir Projekte umsetzen und es geht sehr stark in Innovationen als Prozess, aber es geht auch in Demonstrationen und so anzuschauen und zu sagen, jetzt probieren wir das einmal aus. Und wenn wir das ausprobieren, dann holen wir uns gleich die Stadt Wien ins Boot, dann holen wir uns die Magistrate ins Boot. Diejenigen, die wir brauchen, wonach wir erkennen können, im Prozess braucht es eine Änderung. Wir brauchen andere Leistungsbeschreibungen, da fehlt noch ein Standard, da fehlt noch eine Norm zum Beispiel. Das ist auch Innovation, das ist Prozessinnovation. Und das hilft sehr, weil als Innovationslabor haben wir eine neutrale, eine unabhängige Stellung. Also wir sind jetzt nicht finanziert durch Industrie oder so, sondern wir sind tatsächlich eine Genossenschaft. Jetzt bei Renovave, bei Grünstadt Grau sind wir ein Verband. Also es ist immer eigentlich nicht wirtschaftlich. Und damit haben wir eine Stellung, die vielleicht ein bisschen anders sind, wo wir uns hier auch erlauben dürfen, auch weil wir ein Innovationslabor sind, wirklich mal aufzuzeigen, zu sagen, das funktioniert nicht. Da müssen wir hinschauen. Und einer unserer Gedanken war natürlich, dass wir gesagt haben, wie geht's denn den anderen Verbänden eigentlich? Mhm. Was denken sich die? An was orientieren die sich? Was sind ihre Bedürfnisse? Und was sind, weil sie vertreten ja oft auch die Wirtschaft. Gibt es da irgendwo Gemeinsamkeiten, dass wir an einem Strang ziehen, dass nicht jeder einzeln kämpft? Das war eigentlich der Hintergrund, warum wir diesen Sanierungsgipfel dann aufgesetzt haben.
An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung für eine Frage an Sie. Hat Ihr Unternehmen bereits eine Lösung umgesetzt, die den CO2-Ausstoß im Gebäudebetrieb nachweislich senkt? Dann lassen Sie uns darüber sprechen. Wir suchen Ihre Erfolgsprojekte für den CO2-Countdown Award 2026. Zeigen Sie der Branche, dass FM der größte Hebel für den Klimaschutz ist. Wir bieten Ihnen die Bühne, inklusive der Preisverleihung am FM Day. Aktuell läuft die Einreichphase für Ihre Projekte. Den Link zur Anmeldung und Infos zu Sponsoring-Möglichkeiten finden Sie in unseren Shownotes, also im Beschreibungstext unserer Episode. Machen Sie Ihre Kompetenz sichtbar. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Susanne Formanek. Die Facility Management Austria ist ein Netzwerk für Facility Management in Österreich und vielleicht ein paar Worte zu uns, wer wir sind. Facility Management ist das, was im weitesten Sinne mit Betrieb von Gebäuden und Infrastruktur zu tun hat und wir nehmen für uns in Anspruch, zumindest ist das der Slogan, dass wir so viel Gebäude betreuen, dass sich täglich in Österreich 2,5 Millionen Personen in unseren, unter Anführungszeichen, Gebäuden aufhalten. Ja, das ist durchaus maßgebliche Dienstleistung. Da kann man sich Reinigungsleistungen vorstellen, Sicherheitsleistungen, technische Betriebsführungsleistungen und. Und die Branche ist natürlich stark getrieben von, was bringt denn die Zukunft? Also was kommt auf uns zu? Wie müssen wir uns verändern, damit wir zum Beispiel jetzt klimafitte und klimaresiliente Gebäude betreiben in Zukunft? Und eine Frage, die ich in dem Zusammenhang oft höre, Gebäudebegrünung ist ja schön, aber wer gießt denn das? Ja, also das ist wirklich eine Frage aus dem Alltag eines Facility Managers. Ja, und an der Stelle vielleicht gefragt, das eine ist der Bau, wenn man sozusagen begrünt und solche und Retentionsdächer schafft und so weiter, aber das zweite ist der Betrieb. Welche Rolle kommt da dem Facility Management zu und vielleicht auch welche Chancen stecken drin?
Also für uns ist das Facility Management eigentlich das Um und Auf und das ist eines der wichtigsten Punkte, weil wir haben zwar verschiedene Möglichkeiten hier, die Pflege und die Wartung für die Begrünung in verschiedenen Hände zu geben, aber sie muss von Anfang an dazu geplant werden. Und wir haben die Möglichkeit zum Beispiel, dass es eine automatische Bewässerung gibt mit einem Wartungsvertrag. Dann hat der Facility Management natürlich auch diesen Wartungsvertrag, über den er schauen muss. Es kann aber auch zum Beispiel eine extensive Dachbegrünung sein. Die hat eine sehr geringe Pflege. Also wir selber haben am Dach eine extensive Dachbegrünung, die ist über 30 Jahre alt. Wenn das Sukkulente sind, dann brauchen die sehr wenig Pflege. Aber natürlich, so wie bei jedem Dach, man muss ab und zu raufgehen und schauen, hat sich da eine Birke vielleicht dazugesellt und die dann rausziehen. Und dann gibt es aber auch natürlich die Fälle, wo jemand sagt, und das haben wir bei unserem Projekt Bertha gehabt, ich möchte eine manuelle Pflege haben. Ich möchte mir auch jemanden nehmen, der immer wieder kommt und dann immer drauf schaut. Also in unserem Netzwerk sind da einige, die Doris Minich ist einfach auch so eine Firma, die führt das aus. Das heißt, bei uns, unsere Hausverwaltung müsste, also hat auch zum Beispiel einen Pflegevertrag hier durch einen Gärtner, Gärtnerin, und die müssen auch regelmäßig kommen. Und das heißt, das Facility Management muss eigentlich gerade in der Begrünung schon auch dafür Sorge tragen, dass die Begrünung ihre Wirkung auch immer entfalten kann. Wenn man das nicht tut, dann ist die Begrünung tot, das ist ein Lebewesen, aber dann ist auch nicht mehr die Kühlung und dann ist die Beschattung nicht mehr da und dann ist die ganze Wirkung weg. Das ist vielleicht etwas anderes, wenn man hier einen Baustoff von der Dämmung sieht oder irgendetwas anderes. Die Begrünung performt nicht mehr, wenn man sie nicht dementsprechend regelmäßig begutachtet, aber auch natürlich pflegt, nährt, weil sie braucht Nährstoffe und sie braucht Wasser.
Jetzt ist es ja eine sehr nachvollziehbare Bedingung, dass solche Begrünungs- und Nachhaltigkeitsprojekte gelingen. Im Detail ist es schwierig, also jeder, der sich ein bisschen um Pflanzen kümmert, weiß das. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Und es ist, sage ich mal, jetzt nicht die typische Jobbeschreibung eines Hausmeisters, wenn man jetzt mal so will. Ja. Also wir sind im Facility Management tätig, da gibt es Leute, das sind Objektbetreuer, Hausmeister, Sicherheitsleute. Für die ist vielleicht das Pflegen von Grünraum und von begrünten Dächern etwas Ungewöhnliches. Ja. Also da ist ein bisschen auch die Frage, die ich gerne oder wo ich gerne eine Antwort mitnehmen würde. Ja. Welche Kompetenzen müssen wir denn aufbauen? Oder wo gibt es da noch Lücken? Weil es gibt ja nichts Schrecklicheres als eine begrünte Fassade, die dann mangels fachgerechter Pflege vertrocknet. Das ist ganz furchtbar und das ist fast schlechter als keine grüne Fassade zu haben, weil das sieht natürlich auch jeder. Also welche Kompetenzen müssen wir aufbauen?
Das hat sich auch sehr stark verändert, also finde ich jetzt auch persönlich, weil durch den Klimawandel wir nicht nur Herausforderungen für Materialien haben, das kommt ja auch dazu, also dass man hier, wenn man jetzt zum Beispiel keine Dachbegrünung hat und eine Folie am Dach hat, dann muss man sich bewusst sein, dass die Extremtemperaturen ausgesetzt wird, bis zu 60 Grad. Das wird irgendwann das Material spröde machen. Das muss man einfach wissen, dass wir in einer anderen Zeit angekommen sind. Und bei der Begrünung ist es so, dass das jetzt auch nicht nur eine Pflanze ist, sondern es muss die richtige Pflanze am richtigen Standort sein, mit der richtigen Pflege. Grundsätzlich wissen das die Gärtner. Es wird aber nicht die Fassadenbegrünung oder die Dachbegrünung zum Beispiel in allen, also in den Berufszweigen ausgebildet. Wir haben eine Weiterbildung dafür. Das sind 5 Module, das ist die Bauwerksbegrünungsweiterbildung. Und da schulen wir Landschaftsplaner, Landschaftsarchitekten, Architektinnen, aber auch Gärtnerinnen, Galabauer zum Beispiel, Galabauerinnen, hier ganz speziell das Wissen über Bauwerksbegrünung.
Galabauer, nur kurz. Gala heißt Garten und Landschaft.
Ja, genau.
Also vermute ich jetzt so.
Gala, genau, als eigener Begriff, genau. Ja. Garten- und Landschaftsplaner, genau, Garten- und Landschaftsbauer, genau. Also wir haben auch gesehen, dass wir viel früher noch beginnen sollten und die Kammer hat dann mit uns einen eigenen Lehrberuf hier aufgestellt und das ist heute der Klimagärtner, die Klimagärtnerin. Das heißt, weil früher wurde doch Gärtnerei immer mit Friedhofsgärtner verbunden, wo man gesagt hat, naja, das ist ein Beruf, dann pflanzt man Pflanzen, ja. Man macht nichts anderes. Aber heute ist eigentlich der Gärtner eigentlich ja viel mehr, oder die Gärtnerin, dass man hier auch eine Aufgabe eben hat, diese Wirkungen tatsächlich zu bewahren und genau zu wissen, das, was geplant worden ist, muss auch so ausgeführt werden, damit hier die Pflanze wirklich jahrelang ihre Aufgabe erfüllt.
Aber jetzt vielleicht doch, wenn man versucht, die Kompetenzen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln und man sagt, dieses Thema Klimagärtner ist einfach etwas, was wir brauchen. Fortbildungen dafür gibt es schon.
Ja, natürlich. Also die haben wir auch selber. Wir haben die Weiterbildung, wir haben Zertifizierungen, wir haben Labels. Also bei uns ist natürlich alles, was Qualitätssicherung ist, sehr hoch geschrieben. Mhm. Wir haben jetzt eben die Norm mitgeschrieben. Ja, natürlich. Ja. Also das gibt es schon alles. Ja. Mhm.
Wo könnten sich jetzt zum Beispiel jetzt interessierte Facility Manager hinwenden, wenn sie etwas wissen wollen über dieses, über das Berufsbild, über die Weiterbildungsangebote? Findet man das auf eurer Website, auf Grün statt Grau zum Beispiel?
Genau, ja. Also das findet man beim Verband für Baubegrünung oder bei Grün statt Grau eben bei uns. Also wir sind die operative Einheit vom Verband. Man findet es aber auch auf der Kammer, also beim AMS findet man es. Also die sind schon jetzt überall drin eigentlich, ja. Mhm. Plus beim Galabau-Verband findet man es auch. Also das eigene Verband auch für den Galabau, ja, mit dem wir natürlich zusammenarbeiten. Ja, bei der ÖGG gibt es, also die Vereine haben die natürlich und bewerben es auch.
Ja, interessant. Gut, ja. Ich höre, es gibt ein großes Angebot.
Ja.
Jetzt haben wir beide den heutigen Tag am Sanierungsgipfel 2026 verbracht. Jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt alle Hörerinnen und Hörer wissen, was das so ist. Ja, aber ist im Prinzip ein Treffen, wo es schon um die Sanierung des Gebäudebestandes geht. In Österreich. Ich hätte für mich heute mitgenommen, es waren viele Verbände da, die unterschiedliche Rollen in diesem ganzen Biotop Sanierung spielen. Was war denn so dein Eindruck oder dein Resümee aus dem heute sehr aktiven Nachmittag? Also ich habe ihn zumindest als sehr aktiv empfunden.
Also zum einen war es sehr erstaunlich, dass 36 Verbände da waren. Also das war wirklich toll, also schön zu sehen, dass auch alle gekommen sind, alle in Person gekommen sind. Wir haben es nicht hybrid abgehalten. Und man muss nach so einem Tag sagen, es gibt unheimlich gute Kompetenzen bei uns in Österreich. Viele und gute Kompetenzen und hier auch eine sehr gute, eine Kooperationswilligkeit. Weil sonst würde das auch nicht so funktionieren, dass alle kommen und sagen, ich mache da mit. Ja.
Ja, ich habe es sehr spannend und irgendwie auch sehr energiereich gefunden, muss ich sagen, den heutigen Tag. Habe einen guten Einblick in diese Branche bekommen. Jetzt vielleicht in einer verkürzten Aussage, ja, was muss ab morgen passieren, damit sozusagen diese Vision von klimafitten Gebäuden zur Realität wird?
Also das, was wir lang und breit diskutiert haben, ist eine Veränderung des Mietrechtsgesetzes. Mhm. Der Ruf verfolgt uns und wir merken, dass tatsächlich sehr viele in der Wirtschaft darunter leiden. Mhm. Das ist einfach, wenn natürlich hier der Mietzinssatz nicht angepasst werden kann, dann zahlt sich das Sanieren nicht aus. Sanierung muss wirtschaftlich werden, ansonsten wird sie nicht passieren. Und wenn nicht saniert wird, dann erreichen wir auch nicht unsere Klimaziele, dann werden wir auch Strafzahlungen haben. Und an die denken wir vielleicht jetzt noch nicht, aber die Strafzahlungen sind natürlich auch teuer. Das heißt, die Überlegung müsste sein, was können wir unseren Strafzahlungen quasi jetzt hier einsparen für das, dass wir jetzt unseren Gebäudebestand sanieren. Ja, dass es schneller sein muss, dass ein strategisches Thema aufgebaut werden muss und dass hier mehr Kooperation stattfinden muss. Ja. Das waren sicherlich einige von diesen Highlights. Das mit den Förderungen habe ich schon gesagt. Wir sind sehr förderhörig. Ja. Es geht allein nur darum, dass man sagt, ein Anreiz. Aber ein Anreiz könnte zum Beispiel auch ein steuerlicher Anreiz sein. Ich glaube, das würde schon sehr helfen, ja. Einheitliche Bewertungsgrundlagen. Wir merken, dass die Banken nicht immer alle Sanierungsprojekte finanzieren können. Es ist ihnen oft das Risiko zu hoch. Das heißt, wenn wir hier auch etwas haben, um hier Risiko abzuwägen, es ist, jede Epoche hat eine eigene Bauweise gehabt und man kann ja nicht ins Gebäude so leicht reinschauen. Man weiß nicht, ist da mal ein Wasserschaden gewesen? Was gibt es bauphysikalische Schäden? Wie kann man hier durchschauen? Das sind alles Dinge, die ein Bau also verzögert, verlangsamt und viele geben dann halt auf nach einer Zeit, weil sie einfach sagen, das ist ein so mühsamer Prozess. Genehmigungsprozesse, die sehr lang dauern und wo wir heute auch gehört haben, dass sie länger dauern als früher. Das heißt, wir sind jetzt in einem Stadium angekommen, wo man einfach sagt, eigentlich müssten wir schneller und mehr sanieren. Und eigentlich haben wir heute gehört, dass die Umstände, die Rahmenbedingungen aber so sind, dass sie so erschwerend sind, dass viele sagen, das tue ich mir gar nicht an.
Hm. Das darf es natürlich nicht sein, ja, weil ich sage, wenn wir Geschwindigkeit brauchen, dann darf das ganze Thema eines nicht sein und das ist mühsam. Es muss leicht sein und es muss Anreize dafür geben. Ja.
Wir haben die Weiterbildung angesprochen, wir haben aber nicht Fachkräftemangel angesprochen. Mhm. Also dem gehen wir entgegen. Mhm. Das merken wir, weil eine der Fragen sind dann natürlich immer, also das eine ist, können wir uns das leisten, also auch nicht zu sanieren, sondern auch zu sanieren. Und das andere ist, können wir das überhaupt kapazitätsmäßig? Mhm. Und da wird im Moment noch zu wenig hingeschaut, weil wir in einer alternden Gesellschaft sind und wir merken einfach, dass auch bei uns in der Genossenschaft natürlich viele in Pension gehen. Und wir haben jetzt schon die Meldung manchmal, dass man auf Handwerker 8 Monate warten muss.
Okay.
Naja. Und das ist dann schon ein Thema, wo man einfach sagt, erstens einmal, wie bekommen wir wieder mehr Menschen in das Bauthema hinein? Wie kann das attraktiv sein, dass man hier einen Beruf auch erlernt? Und wie können diejenigen so ausgebildet sein, dass sie den neuen Ansprüchen hier gerecht werden, weil es gehen zwar viele studieren, aber das Wissen wird ja sehr schnell erneuert. Mhm. Und wenn wir mal gestern Wärmepumpen gehypt haben, dann sind es heute die Geothermie, so wie Roots Energy zum Beispiel, also Grauwasseranlage mit Wärmerückgewinnung, es sind jetzt schon Technologien, die haben wir in der Schule nie gelernt. Mhm. Also man muss am Ball bleiben und Innovationslabore sind auch dazu da, dass sie diese neuen Technologien, die gut funktionieren, ausrollen, dass sie das in die Weiterbildungen reinbringen, in die Standardisierungen reinbringen. Das ist alles ein komplexes Thema.
Mhm. Ja. Du beschäftigst dich mit Pflanzen und Pflanzen, die Baustoffe sind oder dann vielleicht auch nicht. Wie kann ich mir deinen eigenen Garten vorstellen?
Wild.
Ja,
genau deswegen, ja.
Ja.
Nein, bei mir wird wirklich wenig geschnitten.
Ja.
Und das ist total interessant. Ja, wir hatten das Buch gelesen. Ich habe mal dieses Buch gelesen und habe mir gedacht, woher kommt das eigentlich, dass wir alle unsere Gärten mähen? Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen? Und dann habe ich das Buch nachgelesen und hat geheißen, ja, das haben schon die Römer gemacht. Quasi mit den Vorgärten haben sie gemäht und dann hat man gesehen, das sind Wohlhabende, die können sich das leisten.
Aha.
Aber im Grunde genommen muss man sagen, jedes Mähen ist natürlich eine Katastrophe für die Biodiversität.
Ja.
Also mein Garten hat wirklich nur das Notwendigste gemäht und ansonsten steht alles den Tieren und der Biodiversität zur Verfügung. Und ja, und die Bäume werden nur dann geschnitten, wenn sie die Photovoltaik verschatten. Aber also der Garten ist wirklich so gewachsen, wie er gewachsen ist.
Sehr schön. Ja. Das stelle ich mir wunderbar vor.
Ja.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
War sehr interessant.
Danke für die Einladung. Danke.
Das war der erste FM-Talk. Mein wichtigstes Fazit für heute: Die Lösungen für klimafitte Gebäude sind da. Und Susanne Formanek hat uns klar gemacht, Facility Management ist der entscheidende Baustein für diesen Erfolg. Es geht nicht nur um Technik, sondern um mutige neue Organisationsformen. Erinnern Sie sich an unseren Geschäftsführer aus der Einleitung? Stellen wir ihn uns heute vor, im Jahr 2026. Er hat die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt. Er hat nicht gewartet, sondern neue Services etabliert und sein Team zu Klimaexperten weiterentwickelt. Heute blickt er gelassen in die Zukunft, weil er den Wandel als seinen Wettbewerbsvorteil nutzt. Genau dazu wollen wir Sie mit diesem Podcast ermutigen, den Wandel nicht abzuwarten, sondern aktiv zu gestalten und Ihr Unternehmen als unverzichtbaren Partner für die klimafitte Zukunft zu positionieren. In der nächsten Folge gehen wir einen Schritt weiter und fragen: Was passiert, wenn die Krise den Kern unserer Infrastruktur trifft? Ich treffe Angelika Ludwig vom Wiener Gesundheitsverbund. Sie plant die Wiener Spitäler der Zukunft. Aber werden diese dem Klimawandel standhalten? Mein Name ist Bernd Stampfl von der FMA. Bleiben Sie dran. Gestalten wir die Zukunft gemeinsam. Bis zum nächsten Mal.